Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS.
Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich sehr, Sie zu einer neuen Ausgabe des Gastrogeplauders begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Heiner Wedemeyer, ich darf die Gastroenterologie in Hannover leiten. Und ich freue mich sehr, dass ich heute plaudern darf mit Professor Patrick Michel. Er ist ärztlicher Direktor der Klinik für Gastroenterologie, Hepatologie, Infektionskrankheiten und Patrick auch Vergiftungen in Heidelberg. Ich freue mich sehr, dass du heute Zeit hast. Patrick Michel leitet die Klinik jetzt seit 2,5 Jahren. Er hat die Leitung dort im November 2022 übernommen, ist ein Kind aus der Ulmer Schule. Dort hat er seine Facharztausbildung begonnen, war dann in Marburg lange tätig und hat von 2015 bis 2022 die Universitätsklinik für Gastroenterologie in Halle geleitet, um dann 2022 nach Heidelberg zu wechseln. Patrick, erstmal vielen Dank, dass du heute Zeit hast zum Plaudern.
Ja, lieber Heiner, vielen Dank für die Einführung und die Einladung und schön mit dir zu plaudern.
Super. Also wenn man Patrick Michel einlädt, dann geht es natürlich um die Bauchspeicheldrüse. Und wir haben uns überlegt, dass wir so 2, 3 Themen diskutieren würden, wo es um die gesunde Bauchspeicheldrüse geht und vielleicht die Sorgen, wann sich dort ein Risiko einstellen kann, sowohl für Entzündungen als natürlich auch für Pankreaskarzinom. Und Patrick, die Bauchspeicheldrüse ist ja so ein Organ, wo wir alle irgendwelche unsere Screenings machen. Wenn die Leute Bauchschmerzen haben, dann wird irgendwie Lipase bestimmt. Und ja, es ist ja immer so viel im Rauschen und auch viel Nervosität. Und vielleicht als kurzer Aufhänger, ich habe am Freitag einen wirklichen VIP-Patienten hier behandeln dürfen, der bei einem befreundeten Hausarzt eine Lipase bestimmt hat. Wir müssten jetzt sofort einen Ultraschall machen, weil er vielleicht ein Pankreaskarzinom hätte. Und die Lipase war 121. Hättest du jetzt auch ein Sono gemacht? Ich habe mich dann breitschlagen lassen oder hättest du den nach Hause geschickt?
Nein, natürlich hätten wir dann auch ein Sono gemacht und du triffst sozusagen den Nagel auf den Kopf. Das ist natürlich ein Szenario, was auch wir hier täglich erleben. Ja, und man muss sagen, über allem steht auch der Appell an alle, asymptomatischer Patient, keine Lipase bestimmen, weil das in den allermeisten Fällen einfach überhaupt nichts rauskommt. Und da haben wir uns in der Leitlinie auch Gedanken gemacht, was ist das eigentlich, eine Lipaseerhöhung? Und hat dann so ein bisschen evidenzfrei schon gesagt, eigentlich soll sie dreifach erhöht sein, so wie ja auch Atlanta die Pankreatitis definiert. Trotzdem kommen halt immer wieder Patienten eben dann mit 1,5-fach erhöhter, bisschen über Normbereich und sind total besorgt. Und dann ist die Frage, was macht man? Und wenn man halt A gesagt hat, also sprich, wenn diese Lipase im Raum steht, dann ist zunächst mal natürlich ganz wichtig zu wissen, auch eine Lipase, über die Amylase brauchen wir gar nicht reden, ja. Amylase sollte man überhaupt gar nicht mehr bestimmen, so unspezifisch ist die. Aber auch die Lipase ist halt anfällig für alle anderen Upper GI-Infektionskrankheiten, Hepatitis, Cholezystitis und alle möglichen anderen Dinge, CED oder auch eben spontan. Also ist auch alles andere als spezifisch. Trotzdem gilt natürlich, wenn jetzt die Lipase erhöht ist, kann man die Patienten einfach nicht nach Hause schicken. Insbesondere, wenn sie halt besorgt sind, weil da gibt's halt auch Fallserien, die dann doch sagen, wenn sie mal eben bestimmt wurde asymptomatisch, dann gibt's eben doch eine Fraktion, eine kleine Fraktion von Patienten, die haben dann IPMNs, die haben dann kleine Raumforderungen, NETs, die den Gang vielleicht etwas blockieren können oder schlimmstenfalls eben ein kleines Karzinom. Das ist sicherlich sehr gering, die Wahrscheinlichkeit, das Risiko und rechtfertigt überhaupt nicht das Screening oder die Bestimmung im asymptomatischen Patienten. Wir empfehlen, dass wir eben dann doch ein Sono machen oder dann auch tatsächlich einmal eine Schnittbildgebung und dann ist das Ganze vom Tisch.
Aber würdest du jetzt einem Kollegen, einer Kollegin, die, was weiß ich, in einer Notaufnahme in einem größeren Krankenhaus arbeitet und die jetzt von ihrem Chef, ihrer Chefin gesagt wurde, mach mal eine neue SOP für Abklärung von Bauchschmerz, empfehlen, dass in einer Notaufnahme Patient kommt rein mit unklaren Bauchschmerz, Lipase dazugehört?
Ja, das denke ich schon. Also unklarer Bauchschmerz, auch etwas atypisch, nicht ganz klar der gürtelförmige Bauchschmerz. Da gehört eine Lipase aus meiner Sicht dazu.
Und die Routineabklärung in einer Praxis, wenn die Patienten ihren gastroenterologischen Check-up wollen, gehört da eine Bestimmung der Lipase dazu oder ist das eher gefährlich?
Da gehört sie aktiv rausgestrichen. Das ist eher gefährlich aus meiner Sicht.
Ich glaube, ganz klare Botschaft. Also wenn jemand nur mal zur Abklärung kommt, keine Lipase bestimmen. Man handelt sich nur unnötige Folgediskussionen ein, die die Patienten auch verunsichert. Richtig?
Genau, absolut.
Wunderbar. So, jetzt ist es aber ja natürlich trotzdem so, jetzt mache ich den Ultraschall bei meinem Patienten und erkläre ihm diese Lipase von 121, jetzt mal ruhig Blut bleiben, das ist kein Drama. Der Patient ist sehr schlank, ich kann die Bauchspeicheldrüse hervorragend einsehen und jetzt habe ich eine kleine zystische Läsion im Übergang Kopf-Schwanz-Bereich, kleiner als ein Zentimeter und jetzt geht's los. Was mache ich denn jetzt?
Genau, jetzt geht's in der Tat los. Kleiner 1 Zentimeter ist, glaube ich, am wichtigsten, den Patienten mal zu beruhigen. Aber von der Wahrscheinlichkeit liegt dann halt schon, wenn der Hauptgang normal ist und die Zyste dann neben dem Hauptgang liegt, liegt eine kleine Seitengang-IPMN vor, einfach von der Wahrscheinlichkeit. Und da ist bei einem Patienten, der prinzipiell auch die Konsequenzen, sprich Surveillance oder schlimmstenfalls Operation, dann von seiner Fitness her ertragen würde, ist natürlich eine weitere Abklärung indiziert. Weil wir wissen tatsächlich, auch diese kleinen Seitgang-IPMNs haben eben ein prinzipiell, wenn auch kleines, malignes Potenzial. Und da wäre es tatsächlich töricht zu sagen, das weiß ich jetzt und ich mache nichts draus.
Okay, aber nochmal, das war jetzt bei meinem Patienten eine Zufallsdiagnose. Der Gang ist nicht erweitert. Ich habe diese kleine zystische Struktur, die wir im Ultraschall gesehen haben. Was soll ich denn diesem Patienten jetzt sagen? Was braucht er, wie, in welcher Reihenfolge? Braucht er eine Kernspin? Braucht er ein Endosono? Was ist deine Empfehlung in Heidelberg für diesen Patienten? Komplett asymptomatisch, Zufallsbefund, weil ich mich breitschlagen lassen habe, bei der 121er Lipase ein Sono zu machen.
Also gerade diese Kombination geringfügig erhöhte Lipase, die man jetzt einfach nur mal hat, plus eine 1 Zentimeter zystische Raumforderung, rechtfertigt aus meiner Sicht, und das ist auch sicherlich leitliniengemäß, dann doch eine Schnittbildgebung, idealerweise ein MRT plus MRCP, ganz wichtig, um die Gangstruktur und die Zyste und die Verbindung der Zyste zum Gang besser darstellen zu können. Das ist auch leitliniengemäß. Und wenn dann Zweifel sind bezüglich der Zystenwand, murale Anteile, dann ist sicherlich die Endosonographie die nächste komplementäre Untersuchung, die man machen sollte. Bei einer größeren Zyste, worrisome features, die man vielleicht schon im Ultraschall erahnt, würden wir per se auch primär komplementär auch eine Endosonographie machen. Bei etwas Kleinem zwischen 5 und 1 Zentimeter denke ich erstmal eine MRT ausreichend.
Okay, also primär schicke ich den jetzt in die Kernspin. Der kriegt ein schönes, gutes MRCP-Protokoll. Das ist ja auch wichtig. Leider sind ja nicht jede radiologische Praxis, die das so perfekt umsetzt. Aber das ist ein anderes Thema, was wir heute nicht diskutieren werden. Die primär MRCP. Und dann hast du eben worrisome features erwähnt, auch für die Kollegen, die das sich jetzt nicht täglich mit beschäftigen, so ganz grob. Was ist für dich ein worrisome feature?
Genau, also da gibt's von den Japanern vor mittlerweile mehr als 10 Jahren zum ersten Mal entworfen verschiedene Kriterien. Das eine sind die Besorgniskriterien. Worrisome klingt, finde ich, ein bisschen knackiger. Und es gibt die sogenannten Hochrisikokriterien, High-Risk-Kriterien. Letztere sind eigentlich dann meistens OP-Indikationen. Das ist wirklich Ikterus, Hauptgangerweiterung, größer 1 Zentimeter oder deutliches Zystenwachstum. Und bei diesen worrisome features, da hat sich tatsächlich auch in den letzten Jahren durch das letzte Update dieser Leitlinie ein bisschen was getan. Das ist einerseits Zystengröße, größer alles, was größer 3 Zentimeter ist. Dann eine Hauptgangerweiterung, so ein bisschen zwischen 5 und 9 Millimeter. Dann ein Wachstum, und da kommen wir schon so ein bisschen zur Dynamik. Also man sollte schon, wenn man nur eine Querschnittsbeobachtung hat, dann nach einem halben Jahr schon mal noch gucken und dann abhängig von der Zystengröße dann Verlaufskontrollen machen. Also ein Wachstum von mehr als 2,5 Millimeter pro Jahr. Kaliberschwankungen im Hauptgang, das sind so die wichtigsten morphologischen Kriterien. Und dann kam in den letzten Jahren, und da sind wir wieder so ein bisschen bei der Lipase dazu, schon eine unklare Pankreatitis. oder sich ein neu entwickelnder Diabetes. Das sind zwei Kriterien, die neu aufgenommen wurden als worrisome features, die dann schon Richtung Symptomatik deuten und wo dann schon zumindest die Besorgnis-Alarmglocken läuten sollten.
Okay, jetzt habe ich vielleicht ein oder zwei dieser Faktoren, wo ich nicht ganz sicher bin, dass die nicht vorliegen. Und dann sagst du, ich soll eine Endosonographie durchführen. Und auch für die Kollegen, die es draußen Endosonographien machen, hurra, ich finde jetzt eine Zyste. Ich gucke mir die Wandstruktur an. Aber dann stellt sich ja die Frage, sollen die in diese Zyste reinpunktieren? Muss ich Tumormarker in den Zysten bestimmen und wenn, wann?
Ja, das ist auch eine gute Frage. Natürlich auch so ein bisschen Expertise des Zentrums abhängig. Wenn der Fall ganz klar ist, dass wir eine eindeutige, Kontrastmittel aufnehmende, murale Struktur haben, wo wir sicher sind, dass das kein Muzin ist, sondern wirklich solide Zysteninhalt, dann ist der Fall eigentlich so glasklar, wenn es ein junger Patient ist, dass man auch nicht zwingend punktieren muss, sondern dann gehört der Patient in die chirurgischen Hände. Wenn jetzt bezüglich der Artdiagnose, also ist das wirklich eine muzinöse Läsion, also ein IPMN oder auch ein MCN, oder ist es doch was Harmloses, also dysontogenetische Zyste oder sozusagen ein seriöses Zystadenom, dann kann ein Tumormarker, nämlich das CEA, und zwar nicht im Blut, sondern eben in der Zyste, tatsächlich mit einer nicht natürlich exzellenten, aber doch ordentlichen Diskrimination zwischen muzinös und nicht muzinös entscheiden. Und dann kann man natürlich eine Zytologie machen, wobei da sicherlich auch Zentrenexpertisen abhängig sicherlich die Sensitivität, da wirklich maligne oder prämaligne Zellen zu erwischen, sicherlich weit entfernt von gut ist. Ja, das ist weltweit so. Das macht man, aber man sollte sie nicht verlassen, wenn die Zytologie negativ ist. Und deswegen hat man in den letzten Jahren begonnen, andere molekulare Marker auch aus diesem Zysteninhalt zu untersuchen. Onkogene, GNAS, RAS, P53, P16 sind Beispiele dafür, die dann PCR-basiert amplifiziert werden, die einen weiteren Hinweis geben können, dass da eine Malignität oder Prämalignität im Anmarsch ist. Man muss aber jetzt sagen, das ist experimentell, ist ein Stück weit noch akademisch. Wir machen das in selektierten Fällen, ist aber jetzt noch keine Empfehlung, dass man das jetzt flächendeckend in der Routine anwenden muss oder sollte.
Okay, also das heißt, da gibt es eine Perspektive, dass ich mit Testungen aus Zysteninhalt, aus Punktdaten da noch eine personalisiertere Stratifizierung hinkriegen kann. Aber jetzt für die Kollegen in den Häusern draußen, eine Endosonographie ist Standard in der Surveillance. Und wann ich reinstechen sollte, hängt vom Einzelfall ab. Und im Zweifelsfall gucke ich nochmal in die Empfehlungen entsprechend rein, um den Patienten auf der einen Seite nicht zu gefährden, aber auch nichts zu verpassen. Jetzt nochmal vom Protokoll der Überwachung. Jetzt gehen wir mal weiter bei meinem Patienten. Der hatte eine 0,8 Zentimeter große Zyste. Die hatte jetzt keine großen worrisome features. Der Patient ist Ende 60 und wir haben die MRCP gemacht. Wie oft muss ich den jetzt sehen? Muss ich den alle 6 Monate Endosono oder MRCP machen? Reicht nicht auch, der ist jetzt wirklich schlank, eine perkutane Verlaufskontrolle und ich messe einfach nur die Zystengröße. Soll ich vielleicht bewusst wenig machen, um da jetzt keine Überdiagnostik zu machen und dem Patienten in unnötige Panik zu versetzen? Weil das ist ja auch nicht selten so ein Befund. Was machst du mit einem Ende 60-jährigen Mann, 0,8 Zentimeter Zyste, keine worrisome features?
Absolut. Und das ist eine essentielle Frage, die tatsächlich durch die Leitlinien auch nicht befriedigend bisher geklärt ist. Nach Leitlinie heißt, wenn ein Branchtakt IPMN da liegt, auch ohne worrisome features, dann sollte man es nach 6 Monaten noch einmal kontrollieren. Und das, denke ich, macht durchaus Sinn, um so ein Feeling über die erste Dynamik zu bekommen. Und wenn dann überhaupt keine Risiko- und worrisome features da sind, dann abhängig von der Zystengröße. Und die aktuelle Leitlinie sagt eigentlich kleiner 2 Zentimeter alle 1,5 Jahre. Mit der Modalität legt sich die Leitlinie nicht ganz fest und eher Schnittbildgebung plus minus EOS. Und das muss man natürlich im klinischen Alltag wirklich abwägen mit Patientenkomorbidität, Invasivität der Untersuchung und insbesondere auch dem Alter. Mhm. Wenn jemand mit Ende 60 fit wie ein Turnschuh ist, man ihn im Zweifel, wenn sich was anbahnen würde, auch operieren würde, auch in 2, 3, 4 Jahren operieren würde, das kann man eigentlich nie abschätzen, dann würde ich tatsächlich der Leitlinie folgen und dem Patienten das anbieten. Man kann individuell natürlich auch sagen, wenn jemand schlank ist, gut schallbar ist, dass man das jedes zweite Mal auch transkutan oder transabdominell macht. Man muss aber klar sagen, man bewegt sich eigentlich außerhalb der Leitlinie, wird gerade im niedergelassenen Bereich trotzdem natürlich nicht selten auch gemacht und ist im Einzelfall sicherlich auch jetzt nicht verwerflich.
Gibt es Daten, dass jüngere versus ältere Patienten, was die Kinetik vielleicht von leichten Zystenwachstum angeht, es da Unterschiede gibt? Also ich hatte jetzt wieder einen 83-jährigen Patienten, der auch in den letzten Jahren immer im Surveillance war und der mich dann fragte, der wäre potenziell operabel, muss man dazu sagen, also guter Allgemeinzustand, aber fragt mich, wollte mich jetzt wirklich so häufig regelmäßig wieder sehen? Bei meinem Alter wächst das Ding doch bestimmt langsamer. Stimmt das oder gibt's da keine allgemeinen Daten dazu?
Also es gibt aus meiner Sicht keine Daten, dass eine Zyste jetzt im Alter plötzlich langsamer wächst. Mhm. Es gibt sicherlich Daten, dass nach 5 Jahren Stabilität die Zyste komplett aufhört zu wachsen. Ja, da gibt's ganz klare Langzeitbeobachtungen über 10, 12, 15 Jahre, dass das Wachstum eben linear oder zumindest weiterhin da ist. Ich glaube, was dann viel relevanter ist, das hat auch eine Arbeit, die letztes Jahr in Gastro von den Italienern publiziert ist, die ich sehr gut finde, ausgesagt, die der Frage nachging, ab wann ist eigentlich das Risiko, mit dieser Zyste einem Pankreaskarzinom zu kriegen, immer noch größer als der Allgemeinbevölkerung. Mhm. Und das fand ich sehr interessante Daten. Die sind nämlich dann mit der Conclusio rausgekommen, wenn ein Patient 65 ist und eine 1,5 Zentimeter Läsion hat, ohne Worrisome, ohne irgendwie Feature, nur eben diese Läsion, und die ist stabil über 5 Jahre, dann kann man aufhören. Weil dann nämlich sein Risiko, dass dieses Ding noch entartet, zwar nicht gleich null ist, aber eigentlich identisch wie die age-gematchte Population ohne diese Zysten ist. Und wenn der Patient 75 ist, dann funktioniert das Ganze sogar mit einer 3 Zentimeter großen Zyste.
Ich glaube, eine ganz wichtige Arbeit, wir werden die auch in Shownotes verlinken für unsere Kollegen, die da genauer reingucken wollen. Dieser Mut, auch mal zu sagen, ich mache jetzt nicht weiter Surveillance, dass wir den auch mit Daten unterfüttern können. Und da ist das, glaube ich, eine ganz wichtige, spannende Arbeit. Patrick, jetzt zum Ende hin. Vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen Ausblick geben, Standards, wo die Reise hingeht. Jetzt haben wir viel über Pankreaszysten gesprochen, wir haben über die Lipase gesprochen und wir haben die Angst vor einem Pankreaskarzinom gesprochen. Das ist ja nun ein Tumor. Wir haben in anderen Podcasts mit Thomas Säuferlein, mit Volker Ellenrieder über Therapiemöglichkeiten des Pankreaskarzinoms ausführlich schon gesprochen. Da möchte ich die Kollegen auf die anderen Gastrogeplauder-Folgen einfach verweisen. Aber du bist ja in der UIG auch sehr aktiv und ihr hattet ja vor 2 Jahren da so ein Positionspapier zum Pankreaskarzinom mit verschiedenen Kollegen aus verschiedenen Ländern, auch mit Matthias Löhr, der ja Präsident des Kongresses jetzt auch war im letzten Jahr. Wo geht die Reise beim Pankreaskarzinom hin? Werden wir in Zukunft bessere Tumormarker haben? Ist es wirklich so, dass ich die ganz frühen Karzinome natürlich besser behandeln kann? Aber was ist die europäische Sichtweise, was Prävention und Detektion von Pankreaskarzinomen angeht? Was steht in diesem Paper drin?
Also ich glaube, wir haben da ganz viele offene Fragen. Pankreaskarzinom ist jetzt zwischen Nummer 3 und 4 in der Krebs-Todesfall-Ranking. Prädiktion sagt, 2030 ist es wahrscheinlich Nummer 2. Also wir haben da echt ein Problem. Aber wir haben von der Inzidenz, also es sterben weiterhin die überwiegendste Mehrheit an dieser Erkrankung, aber von der Inzidenz, Lifetime Risk 1,7%, rentiert sich ein populationsbasiertes Screening einfach mit den Tools, die wir haben, nämlich die paar Tumormarker, MRT und so weiter, bislang überhaupt gar nicht. Ja, also wir haben viel zu viel Falsch-Positive. Gleiches gilt auch für die Risikofaktoren. Rauchen, Adipositas, New Onset Diabetes ist der stärkste eigentlich. Also 1% der neu diagnostizierten Diabetiker innerhalb von 3 Jahren kriegen ein Pankreaskarzinom. Aber 1% ist immer noch unter diesen magischen 5%, wo man sagt, ab dann ist im Regelfall so ein Screening auch wirklich einigermaßen sinnvoll. Das heißt, wir haben ein Problem. Mein persönlicher Guess ist, wir brauchen wirklich multiparametrisch, möglicherweise auch mit KI-Hilfe, wo wir integrieren Exposom, also alle Risikofaktoren, die alle per se schwach sind, plus Bildgebung, plus Laborwerte, die alle per se insuffizient bislang sind, um möglicherweise da so ein bisschen weiterzukommen. Was natürlich eine Population ist, die zunehmend interessant ist, sind wirklich die genetischen Risikoträger. Mhm. Wir wissen, dass wahrscheinlich zwischen 10% und 20% aller sporadischen Pankreaskarzinome dann doch eine Risikokonstellation haben, die eigentlich anderweitig bei Tumorerkrankungen schon ganz geläufig ist. Also BRCA, BRCA-NES, Mikrosatellitenstabilität, DNA Damage Response Pathways. Und ich glaube, da müssen wir besser werden, dass wir eine detaillierte Familienanamnese machen und dann wirklich auch Risikopersonen früher rausfischen und dann vielleicht auch mehr auf genetischer Ebene lernen. Ob das jetzt zukünftig als Zukunftsmusik mit Liquid Biopsy möglich ist, ich glaube, da ist die Reise noch weit. Ich glaube nicht, dass wir nur mit Genetik oder nur mit Epigenetik oder nur mit Exposom oder nur mit Mikrobiom weiterkommen. Ich persönlich glaube, dass wir ganz viele Tools integrieren werden müssen.
Das heißt, die Zukunft ist im Zeitalter der personalisierten Medizin eine personalisierte präventive Strategie.
Von Risikopersonen, das auf jeden Fall. Also das sind wirklich die New Onset Diabetics, das sind die Patienten mit chronischer Pankreatitis, aber auch mit anderen inflammatorischen Prozessen, Oberbauch, auch Muscles, also Fettleberpatienten haben ein erhöhtes Risiko, PSC, Gallensteine ist auch wahrscheinlich ein Risiko von 1,4-fach. Also wir haben da schon Risikopopulationen, alle mit einer Hazard Ratio von 1, irgendwas. Und wir müssen dann weitere Parameter definieren, wie wir da einfach das Risiko prätestmäßig erhöhen, dass wir die auch wirklich im Screening unterziehen.
Und kriegen wir das auf die Straße in Zukunft?
Natürlich. Aber man muss einschränkend sagen, das Pankreaskarzinom ist halt etwas, wo schon viele, auch gerade in der Therapie natürlich, viele bahnbrechenden Dinge in der Maus oder Phase 1 oder sowas funktioniert haben und in Phase 3 halt leider nicht. Ja. Mhm. Aber Optimismus nicht verlieren, glaube ich, das ist die Kunst und irgendwann wird es dann doch klappen.
Das heißt, die Führung unserer Patienten, unserer Risikopatienten ist eine gastroenterologische Kernaufgabe, dass wir dieses ja nach wie vor sehr schwer zu behandelnde Karzinom frühzeitig entdecken, weil dann gibt es eben doch die guten therapeutischen Möglichkeiten. Liebe Freundinnen und Freunde des Gastrogeplauders, das hat total Spaß gemacht, dass wir einen so tollen Podcast zur Bauchspeicheldrüse heute mit Patrick Michel hatten. Ich habe wie immer viel gelernt. Ich habe gelernt, dass diese Lipasämien sehr, sehr häufig unspezifisch ist, dass die Lipasebestimmung nicht in einen gastroenterologischen Allgemeincheck abgehört, wohl aber in die Abklärung des Bauchschmerzes. Wir haben über das Management von diesen, ja, ich darf es mal sagen, Patricks, manchmal nervenden Pankreaszysten gesprochen und dort, glaube ich, Struktur reingebracht. Die worrisome Features führen dann auch zu einer vernünftigen Diagnostik und manchmal muss man sich auch trauen, Surveillance nicht weiterzumachen. Da verweisen wir auf die italienische Arbeit. Und Patrick hat einen Ausblick gegeben auf die Zukunft des risikobasierten Screenings und dass wir eben einfach Risikopatienten identifizieren müssen, wo wir genauer hingucken und da sinnvoll unsere Tools, die wir jetzt haben, einsetzen. Also Patrick, erstmal hat Spaß gemacht. Wir werden sicherlich auch im Rahmen der DGVS, was Pankreasgesundheit angeht, weiterreden. Präventive Medizin ist ganz entscheidend. Und von daher erstmal vielen Dank und viele Grüße nach Heidelberg.
Vielen Dank, hat Spaß gemacht und Grüße zurück nach Hannover.
Wunderbar. Und bleiben Sie uns wie immer gewogen, liebe Hörerinnen und Hörer. Schicken Sie uns Anregungen, schicken Sie uns Wünsche zu Themen, die wir bearbeiten. Und ansonsten wünschen wir Ihnen weiterhin alles Gute und viel Freude in Ihrem Beruf und viele Grüße aus Heidelberg und Hannover.
Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS. Alle Informationen und Links zur Folge finden Sie in den Shownotes und unter dgvs.de/podcast. Haben Sie Feedback oder Fragen zur Folge oder möchten Sie ein Thema vorschlagen, dann schreiben Sie uns an podcast@dgvs.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Gastrogeplauder.